Deswegen bete ich erstmal. Oh. Jesus, danke, dass es ist so gut, dass du da bist. Es ist so gut, dass du in dem Moment, wo der Lobpreis verstummt, dass du nicht einfach den Saal verlässt, sondern dass du bei uns bist. Ja. Und dass du im Lobpreis deines Volkes wohnst, aber du bist auch in der Verkündigung deines Wortes. Du bist das Logos, du bist das ewige, lebendige Wort. Herr, und es ist so eine Ehre, dass wir uns hier versammeln dürfen, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir das frei verkünden dürfen. Und Herr, ich bete jetzt, dass du die Vorbereitung einfach, die Worte, die ich jetzt wähle, dass du die gebrauchst und dass du einfach direkt in die Herzen reinsprichst. Amen. Amen. Wir sind nach wie vor in unserer aktuellen Predigtserie und wir werden uns heute ein weiteres unbeschreiblich schönes, wie ich finde, und starkes Ich-Bin-Statement von Jesus anschauen. Und bevor wir uns dem Text widmen, das ist, kannst du gern schon mal aufschlagen heute, Johannes 15, 1-8, werde ich noch ein bisschen Kontext geben, weil das, was Jesus hier sagt, Teil von einer weitaus größeren Geschichte ist. Es ist Teil von einer Episode, die sich im Endeffekt vom 13. bis 17. Kapitel des Johannesevangeliums zieht. Johannes beschreibt im Prinzip in diesen Kapiteln das letzte Abendmahl. Er beschreibt die letzten Stunden, die Jesus mit seinen Jüngern hat, bevor er verraten und gekreuzigt wird. Und ich denke, das ist jedem klar, die Worte Jesu sind immer wichtig. Aber vor allem da ist es gut, dass wir uns wirklich zu seinen Füßen setzen und dass wir genau hinhören, was er jetzt zu uns spricht. Einfach ein paar Punkte, es passiert einiges in diesen Stunden. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße und er setzt dadurch den Standard an Demut, an Hingabe. Er macht deutlich, wie wir miteinander umgehen sollen. Er kündigt an, dass ihn einer seiner Jünger verraten wird und dass Petrus ihn verleugnen wird. Er lehrt seine Jünger ein neues Gebot, liebt einander. Und er macht diese Zusage, anhand von eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Er spricht davon, dass er die Jünger bald verlassen wird. Er spricht natürlich von seiner Kreuzigung, von seiner Himmelfahrt. Und dass Herausforderungen auf sie warten werden. Und gleichzeitig ermutigt er sie. Er sagt, ihr werdet niemals alleine sein, weil ich werde euch den Heiligen Geist, den Beistand, den Parakletos schicken und er wird jedem Einzelnen von euch Nähe, Weisheit, Kraft und Trost spenden. Und kurz vor seiner Festnahme betet er wie ein Hohepriester für seine Jünger, aber auch, das ist so stark für uns 2000 Jahre später. Und mittendrin ist jetzt der Text, den wir uns anschauen, Johannes 15, 1-8 und ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung vor. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, die schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Durchatmen ist eine ganze Menge, gell? Deswegen, wenn wir das machen, was ich immer mehr liebe, wir gehen Vers für Vers, Abschnitt für Abschnitt rein. Also nochmal zurück zum Anfang, Verse 1-2. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Sehr offensichtlich braucht man kein Theologiestudium dafür, dass Jesus hier Bildsprache verwendet. Und wie so oft, wenn er das macht, spricht er damit direkt in den damaligen kulturellen Kontext rein. Mehr dazu gleich. Ein Jude im ersten Jahrhundert wusste genau, worum es geht. Der hatte sofort ein Bild vor Augen. ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht tust du dir da ein bisschen schwerer. Und deswegen war ich mal so frei, wir können das mal hinwursteln. Danke ChatGPT übrigens, diese Worte für uns zu visualisieren und zu modernisieren, weil es dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen helfen kann, dass wir was vor Augen haben. Lass es gern ein bisschen da, Hans. Jesus beschreibt hier im Prinzip eine ganz klassische Szene aus der Landwirtschaft, nämlich Weinbau, den Anbau von Rebstöcken. Natürlich mit dem Ziel, dass wunderschöne, saftige Weintrauben hervorkommen, die dann zu Wein weiterverarbeitet werden können. Und ich glaube, jeder hat eine Ahnung davon, dass Winzerei etwas Kunstvolles ist, was viel Kreativität benötigt, was viel Hingabe verlangt. Also das ist kein, das ist nichts für Grobmotoriker, das ist Feinarbeit. Und das wird in diesem Bild, finde ich, so schön deutlich. Wir haben den Weinstock, wir haben die einzelnen Triebe, auch Reben genannt, mit den Früchten dran, und den Weingärten. Und ich finde, man sieht das schon, so man sieht diesen Blick, der das wirklich mit so einem ganz sanften Auge pflegt. Und ich habe ja gerade schon gesagt, die damaligen Zuhörer, die wussten, worum es ging. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, weil Weinbau im alten Israel und vor allem zur Zeit von Jesus absolut weit verbreitet war. Übrigens, wenn du mal nach Israel kommst, auch heute noch gibt es da wunderschöne Weinbaugebiete. Genau. Ich glaube, das passt, Hans. Vielen Dank. Und zweitens, das ist ein entscheidendere, weil dieses Bild vom Weinberg beziehungsweise vom Weinstock so tief im Alten Testament und damit auch sehr tief, man könnte sagen, in der jüdischen Volksseele verankert ist. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Jesaja 5, Psalm 80, Jeremia 2 und. Komplett zieht sich dieses Bild durch und der Weinstock ist dabei immer ein Bild für Israel. Also der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er pflanzt diesen Weinstock, er pflanzt ihn voller Liebe. Aber wer die Bibel gelesen hat, weiß auch, die Geschichte zeigt, dass dieser Weinstock Israel leider immer wieder untreu und damit unfruchtbar wurde. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, warum bezeichnet sich Jesus als den wahren Weinstock? Warum sagt er nicht einfach, ich bin der Weinstock? Was heißt es, dass er der wahre Weinstock ist? Gibt es dann auch einen nicht so wahren Weinstock? Gibt es dann auch einen falschen Weinstock? Und ich glaube, ich habe die Antwort gerade schon so ein bisschen gegeben. Jesus macht deutlich, Israel ist Gottes Weinstock. Aber ich, Jesus, bin der wahre Weinstock. Er sagt nicht, dass Israel der falsche Weinstock ist. Er sagt, Israel ist der Weinstock. Aber ich, Jesus, bin der wahre Weinstock. Das heißt nicht, dass Jesus das, was im Alten Testament gesprochen wurde, irgendwie negiert oder überschreiben will. Das macht er nämlich an anderer Stelle sehr klar, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz und die Propheten abzuschaffen, sondern um das, was geschrieben wurde, zu erfüllen. Und mit erfüllen könnte man sagen, zur vollen Bedeutung, zur Fülle, zur vollen Reife zu bringen. Mit anderen Worten, dass Israel Gottes Weinstock ist, das war ein Vorläufer. Das war eine Vorausschau, die jetzt in Jesus Erfüllung findet, also zur vollen Blüte kommt. Jesus ist der wahre Weinstock. Also, Jesus, wir halten fest, Jesus Christus selber ist der Weinstock. Du und ich, alle Menschen, die ihm nachfolgen, und wenn du ihm noch nicht nachfolgst, das lässt sich heute ändern, du kannst heute eine Entscheidung treffen, ihm nachzufolgen, sind Teil von diesem Weinstock. Das heißt, wir sind Reben am Weinstock Jesus Christus. Und das ist so spannend und so schön, Gott, der Vater, der ist der Weingärtner. Und was Jesus beschreibt, auf der Bildebene macht er erstmal das, was ein Weingärtner und generell ein Gärtner macht, unfruchtbare Reben, die schneidet er ab. Warum? Damit die Energie in den Rest von der Pflanze wandert. Fruchtbare Reben werden beschnitten, das führt noch dann zu noch mehr Wachstum. Oder macht Sinn, ja? Klingt simpel, wenn wir das jetzt aber auf unsere Situation übertragen, stellt es uns vor eine Herausforderung. Vielleicht hast du das schon gemerkt. Weil, was heißt es, dass eine fruchtlose Rebe abgeschnitten wird? Ich sag's mal ganz lapidar. Heißt es, dass ich als Christ, weil es geht ja ganz offensichtlich um Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Es geht hier nicht um Menschen, die Jesus nicht nachfolgen. Meine Verbindung zu Jesus und meine Rettung, ich sag's mal so, wieder verlieren kann. Heißt es das? Und ich glaube, ihr merkt, das stellt uns vor eine Spannung, oder? Das ist, oder? Geht's euch nicht so? Da ist eine Spannung. Und ich bin so frei, uns die Spannung noch ein paar Minuten zuzumuten und da jetzt noch nicht drauf einzugehen, sondern die Frage so ein bisschen nach hinten zu stellen, weil Jesus greift es nochmal auf und dann wird es deutlicher und dann kann ich auch nicht mehr ausweichen, dann muss ich da reingehen, genau. Aber da ist ja noch mehr. Gott beschneidet ja auch solche Reben, die viel Frucht bringen, sagt er ja auch. Und warum macht er das? Ja, weil er ein guter Vater ist. Weil er ein guter Vater ist, der seine Kinder erzieht. Und das kann bedeuten, dass er dich ermutigt, Dinge aus deinem Leben zu entfernen, die dort nichts verloren haben. Bestimmte Angewohnheiten, vielleicht eine Beziehung, die dir schadet. Dass er dich korrigiert. Dass er vielleicht sogar mal eine Herausforderung, die das Leben einfach so mit sich bringt, das ist, glaube ich, klar, nutzt, um dich zu trainieren. Wenn er das macht, niemals als Strafe, sondern im Prinzip als ein Geschenk, weil du so noch mehr im Glauben wachsen wirst. Kleine Anekdote dazu. Ich war vor 2 Wochen in der Früh mit dem Auto unterwegs, war auf dem Weg hierher, war ein bisschen im Stress wegen Umzug, Hochzeitsvorbereitung und so und habe eine kleine Meinungsverschiedenheit mit 2 Handwerkern gehabt auf der Straße. Es ging so ein bisschen darum, wie wir die Straßenverkehrsordnung betrachten. Also das war so ein bisschen verschiedene Sichtweisen und das ist relativ schnell relativ unschön geworden. Also wir haben uns jetzt nicht geprügelt oder so, aber es gab so ein bisschen so einen verbalen Austausch und ich bin dann genervt von dannen gezogen und habe das gemacht, was ich dann gerne mache. Ja, Herr, ich vergebe Ihnen und Herr, bitte vergib mir, dass ich jetzt so unhöflich war. Und ich empfinde, wie explizit der Vater zu meinem Herzen spricht und sagt, nee, David, geh nochmal hin, fahr nochmal hin, komm. Und zwar mehrmals. Und jetzt nicht, der zwingt mich nicht, aber so, hey, fahr doch nochmal hin. Und ich habe da so keinen Bock drauf gehabt, weil das ist ein totaler Gesichtsverlust. Und ich wusste jetzt auch nicht, wie die drauf sind, ob die mir dann halt eine reinhauen oder so. Und dann habe ich es doch gemacht, habe 2 Kaffee geholt, bisschen was zum Knabbern, bin hin. Und Leute, das war so cool, weil in dem Moment, wo ich mit den Kaffeebechern vor denen stand, die Gesichter von denen haben so aufgetaut. Wir haben uns in die Arme genommen, ich konnte ihnen von Jesus erzählen. Und es ist so cool, weil jetzt jedes Mal, wenn ich in der Früh vorbeifahre und sie sehe, grüße ich sie, der hat sogar letztens geschrien, Jesus liebt dich. Und ich erzähle das nicht, um mich toll hinzustellen, weil ich komme eigentlich erstmal nicht so gut weg in der ganzen Geschichte. Ich war totaler Kotzbrocken zu denen, aber weil ich es so schön finde, wie der Vater erzieht, weil er auch nicht mit Prügel kommt, sondern weil er einfach sagt, hey David, du bist mein Sohn und ich berufe dich, anders mit Menschen umzugehen. Ja, es ist einfach ein Beispiel, wie Gott es macht. Und wenn wir gerade dabei sind, was heißt es jetzt überhaupt, Frucht zu bringen? Weil das wird jetzt immer wieder erwähnt und das ist ein Riesenthema, könnte ich eine eigene Predigt darüber machen. Ich versuche es so simpel wie möglich auf den Punkt zu bringen. Frucht zu bringen heißt einfach mal ganz simpel, es verändert sich was in meinem Leben. Nicht durch äußere Anstrengung, das wird, glaube ich, gleich noch deutlich, sondern von innen aus meinem Herzen heraus. Das heißt, die grundsätzliche Stoßrichtung von meinem Leben verändert sich dahingehend, dass ich Gott lieben, ehren und nach seinem Herzen leben will. Kann ich das mit einem Gerät messen? Nein. Aber es verändert was in meinem Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, das kann ich jetzt natürlich super als Appell und als Anforderung verstehen, wenn ich das Wort Gottes so verstehe. Wenn ich das Wort Gottes in erster Linie als Appell und nicht als Befähigung lese. Weil wir werden eins gleich sehen, eine Rebe zu sein ist nicht fordernd, sondern eine Rebe zu sein ist absolut befähigend. Vers 3. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Halleluja. Die Elberfelder Übersetzung sagt, ihr seid schon rein um des Wortes Willens, das ich zu euch geredet habe. Also Jesus macht seinen Jüngern hier eine Zusage. Er spricht ihnen zu, weil ihr mein Wort gehört und angenommen habt, seid ihr rein, ihr seid gute Reben, verbunden mit mir, dem Weinstock. Also das Wort zu empfangen macht bereits was mit uns. Das Wasserbad des Wortes. Aber jetzt geht's halt noch weiter. Jesus bleibt da nicht stehen. Verse 4 bis 5. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm war, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Ich meine, eigentlich ist es, wenn wir jetzt wieder so auf die Sachebene gehen, eigentlich ist es relativ logisch. Muss sich eine Rebe anstrengen, um Weintrauben hervorzubringen? Hat das schon mal jemand beobachtet? Ich nicht. Trägt sie irgendwas dazu bei?
Nee, sie hängt am Weinstock und empfängt. Sie empfängt alles von ihm, was sie benötigt, um Frucht zu bringen. Und das ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben, weil Jesus verwendet so ein Bild nicht einfach so. Er denkt sich ja was dabei. Es ist Gott. Das heißt für uns, die Voraussetzung, um Frucht zu bringen, ist nicht Anstrengung oder Selbstdisziplin. Es ist nicht Selbstoptimierung, sondern als Rebe am Weinstock, sprich in enger Verbindung mit Jesus Christus zu bleiben. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um dieses Bild nochmal zu schärfen, was das jetzt ganz konkret für uns heißt, dass Jesus der wahre Weinstock ist. Weil es ist ja cool für Israel und so, ja, toll, aber was heißt es für uns? Nochmal, bereits im Alten Testament hat Gott sich Israel als Weingärtner offenbart. Und es ist wichtig zu verstehen, die Grundlage der Beziehung von Gott zu seinem Volk damals war zu 100% das Gesetz, die Gebote zu halten. Sprich, um vor Gott gerecht, also von ihm angenommen zu sein, man könnte auch sagen, um beziehungsfähig zu sein, musste ich das Gesetz halten, ich musste ein Jude sein vor allem, und zwar perfekt. Alle 613 Gebote, konnte keinem Mensch gelingen. So, und jetzt kommt Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er stirbt für uns am Kreuz, nicht nur für Israel, sondern für alle Menschen, auch für dich. Trägt all unsere Schuld, all unsere Sünde und das verändert alles und zwar radikal. Komplett, tutto completi. Weil ich kann jetzt mit Gott versöhnt werden, ich kann in Beziehung mit ihm leben und zwar nicht, weil ich was leiste und weil ich Gesetze halte, sondern einfach, weil ich darauf vertraue, dass Jesus Christus für meine Schuld am Kreuz bezahlt hat. Halleluja, ist das nicht gut? Ich feiere das nach wie vor. Jesus sagt, er ist gekommen, damit wir wahres Leben haben. Leben im Überfluss. Ultimativ ewiges Leben. Und das fließt vom Weinstock Jesus zu seinen Reben. Das heißt, er schenkt dir Sicherheit, er schenkt dir Geborgenheit, er schenkt dir wahren inneren Frieden. Shalom könnte man auch sagen. Und durch ihn, durch seinen Heiligen Geist, der dann in dir wohnt, wirst du immer mehr von innen heraus verändert. Das ist eine ganz andere Hausnummer, als Gesetze zu halten. So, und mit dem Weinstock verbunden zu bleiben, man könnte auch sagen, Paulus nennt es immer wieder so, in Christus zu bleiben, heißt, ich bleibe in enger Beziehung mit Jesus Christus. Und mir ist bewusst, es ist jetzt für den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen basic, aber hey, es ist so wichtig, dass wir die Basics immer wieder hören. Es heißt, ich bin im Austausch mit ihm. Ich verbringe Zeit mit ihm, auch Gebet genannt. Ich lese das nicht nur, ich ernähre mich davon. Ich mache das zur Grundlage meines Lebens. Ich habe Gemeinschaft mit seinem Leib. Christsein ist kein Einzelkämpfersport. Leute, dieses, ich brauche keine Gemeinde, ich brauche keine Gemeinschaft, das läuft nicht. Du brauchst Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft mit seinem Leib. Und das führt mich zum nächsten Punkt, ja, es bedeutet auch, ich lebe im Gehorsam. Ja, es geht nicht um Gesetzlichkeit, aber wir kommen um das Thema Gehorsam nicht rum. Ja. Vers 6. Und jetzt holt uns diese kontroverse Fragestellung doch wieder ein. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Aha. Ich würde mal von der Seite kommen. Sünde bedeutet im Kern immer, ich gehe in den Selbstversorgungsmodus. Ich gehe in den Waisenmodus. Ich sage, ich muss es mir selbst nehmen. Ich vertraue Gott nicht. Ich nehme es mir selber, ich versorge mich selber. Und wenn wir in unserem Bild bleiben, ich schneide mich ab von der Versorgung des Weinstocks und ich gehe hin zu anderen Quellen, die mich aber niemals füllen können. Ich weiß, das ist ein Klassiker, aber das passt so gut. Jemand hat mal gesagt, Pornografie ist das Salzwasser für deine durstende Seele. Das kannst du auch auf andere Sachen übertragen, aber ich finde, da trifft es einfach sehr gut. Wir lesen in Jeremia 2, Vers 13, denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit lebensspendendem Wasser, und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten. Und ihr Lieben, diese Tendenz, die haben wir alle, wenn du ehrlich mit dir bist. Die Tendenz haben wir alle ein Stück weit, dass wir eine Versuchung haben, zu irgendwelchen anderen Quellen zu laufen. Keiner von uns muss perfekt sein. Und solange wir an Jesus dranbleiben, sprich immer wieder seine Gnade und Vergebung in Anspruch nehmen, werden wir trotzdem wachsen. Und wir werden auch immer mehr in Freiheit erleben. Ich kenne Leute, die wirklich mit krassen Süchten, mit krassen Sünden kämpfen, aber ein weiches Herz gegenüber Jesus haben. Und du merkst, es passiert was bei ihnen. Sie wachsen geistlich. Problematisch wird's dann, wenn ich versuche, meine Sünde festzuhalten, wenn ich damit nicht mehr zu Jesus gehe. Wenn ich sie rechtfertige, verharmlose oder verheimliche und das ein Lifestyle wird. Weil was dann passieren kann, mein Herz wird immer härter und ich entferne mich immer weiter vom Weinstock. Und ich lebe dann immer mehr ohne Jesus, bis ich möglicherweise, und das passiert, ich habe es mitgekriegt, bis ich möglicherweise irgendwann den Punkt erreicht habe, dass ich sage, ja, ohne Gott klappt es eigentlich auch ganz gut. Vielleicht habe ich mir das mit Jesus ja einfach nur eingebildet. Ja, da war ich halt jung und naiv. Und was dann passiert ist, ich bin vom Glauben abgefallen. Ich habe Schiffsbruch erlitten im Glauben. Und das ist, Leute, das ist, was davor warnt die Bibel immer wieder. Und wir lesen im Hebräerbrief, dass wenn wir weiter mutwillig sündigen, und das meint in dem Fall wirklich ein, ich wende mich ganz bewusst wieder von Jesus Christus als Herrn und Retter ab. Ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Wenn ich an den Punkt gekommen bin, dass dann kein Opfer mehr für unsere Sünden übrig bleibt. Und jetzt überleg mal, ja wie denn? Wer soll denn vor Gott für mich eintreten, ja wenn ich den Einzigen, der es tun würde, ablehne? Und deswegen sagt der Hebräerbrief an dieser Stelle, dann bleibt tatsächlich nur noch Gottes Gericht. Und ich glaube, dann macht dieser Vers durchaus Sinn, oder? Das ist nichts, was ich, wie wenn ich meine Schlüssel verliere. Das ist ein schleichender Prozess, vor den uns die Bibel aber warnt. Ich will aber auch noch auf eine andere, vielleicht nicht ganz so offensichtliche Ebene eingehen. Das ist mir sehr wichtig. Und zwar, wir machen jetzt einen Riesensprung, und zwar einen Brief an die Galater. Da spricht Paulus zu einer noch sehr jungen Gemeinde und die waren gerade dabei, auf eine andere Art und Weise vom Weinstock getrennt zu werden. Die haben das Evangelium von Gottes Gnade gehört und angenommen und sind erste gute Schritte im Glauben gegangen. Paulus sagt, hey, ihr seid gut unterwegs, ihr Lieben. Aber jetzt hat sich, und ich habe da schon mal drüber gepredigt, nach und nach diese falsche Lehre eingeschlichen, dass der Glaube an Jesus allein eben nicht rettet, sondern man eben auch noch das jüdische Gesetz halten muss. Vor allem die Speisegebote und die Männer müssen sich beschneiden lassen. Schnipp, schnapp. Ja, und Paulus sagt an dieser Stelle, Galater 3, 2 bis 4, ihr unverständigen Galater, oder wie es ein befreundeter Pastor mal nett ausgedrückt hat, ihr lieben Vollpfosten. Ja, wer hat euch verzaubert, dass ihr glaubt, dass was Gott euch durch Gnade geschenkt hat, dass ihr das jetzt in eigener Kraft weiterführen könnt? Also Gott hat mit Gnade angefangen, ihr meint, ihr müsst jetzt in eigener Kraft schaffen. Und da wird so eine Frustration von Paulus deutlich und er warnt sie ganz klar. Er sagt, wer versucht sich seine Gerechtigkeit, also nochmal dieses Angenommensein vor Gott und final den Himmel, durch das Halten des Gesetzes zu verdienen, der ist verflucht. Der ist unter dem Fluch des Gesetzes. Heißt, ich muss dann nämlich, wenn ich es so schaffen will, dann muss ich es richtig machen. Dann muss ich alle 613 Gebote des jüdischen Gesetzes, inklusive 10 Gebote, perfekt halten. Wenn ich auch nur gegen eins verstoßen habe, einmal bin ich raus. Nicht so gute Aussichten, oder? Und deswegen kommt Paulus dann zum Schluss. Er sagt, wer Jesus Christus und das, was er für uns am Kreuz getan hat, ablehnt und lieber auf seine eigenen Fähigkeiten vertraut, der ist aus der Gnade gefallen und der ist von Christus abgetrennt. Das waren jetzt zwei Beispiele. Und wir schließen jetzt wieder den Kreis zu Johannes 15 und zum Weinstock. Ich glaube, es ist gerade deutlich geworden, bewusstes Verharren in Sünde kann mein Herz verhärten und kann mich immer weiter von diesem Weinstock wieder wegtreiben. Was aber ein bisschen perfider ist, ist Gesetzlichkeit. Dieses, ich will mir mein Gutsein vor Gott selber verdienen. Ich vertraue nicht mehr auf Jesus und das vollbrachte Werk vom Kreuz. Ich trenne mich so vom Weinstock ab. Amen. Vers 7, es wird tatsächlich nicht weniger kontrovers. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wie gesagt, jetzt ist auch noch so eine spannende Stelle, weil es könnte ja jetzt so ein bisschen so klingen, als wäre Gott ein Wunschautomat. Zumindest, wenn ich die richtigen Knöpfe gedrückt habe. Wenn ich fest mit Jesus verbunden bleibe, wenn ich mir seine Worte zu Herzen nehme, dann kann ich um einen Lamborghini bitten. Beispiel, ja. Weiß nicht, was du willst. So, und jetzt ist es so, ein Kapitel zuvor in Johannes 14, 13 macht Jesus schon mal eine ähnliche Aussage. Und er sagt da, um was ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. So, was heißt es jetzt? Ich nehme ein bisschen einen längeren Anlauf. Was heißt es jetzt in meinem Namen? Heißt es, dass ich einfach ans Ende von jedem Gebet, was ich spreche, ein in Jesu Namen setze? Ich mache das auch und es ist gut und es ist richtig, aber ich glaube, dass das viel zu kurz gedacht ist. Hier geht es um was anderes. Es geht darum, in Übereinstimmung mit dem Herzen Gottes zu beten, in seinem Willen zu bitten. Das heißt, in seinem Namen zu beten. Ja. Weil ich kann, Leute, ich kann sagen in Jesu Namen und ich kann totalen Schmarrn beten. Und ich hoffe, ihr könnt mir jetzt folgen. Wenn ich fest mit Jesus verbunden bin und wenn seine Worte immer mehr Raum in mir finden, ja, dann wird mein Wille immer mehr in Einheit mit dem Willen Gottes kommen. Das heißt, es synchronisiert sich immer mehr. Ich lebe immer mehr in Einheit mit Jesus. Und wenn ich in immer tieferer Herzenseinheit mit Jesus lebe, dann wird es auch mein Gebetsleben überschatten. Ich muss da so wirklich dran denken, wie Gottes Herrlichkeit das Zelt der Begegnung überschattet oder wie Maria überschattet wurde vom Heiligen Geist. Und ich werde immer mehr nach dem Willen Gottes beten. Und hey, als Kinder Gottes, wir dürfen zu Gott kommen, wir dürfen zum Vater kommen, wir dürfen dreist bitten. Hey, wir sind seine Kinder. Und manches erhört er, manches erhört er nicht, manches erhört er nicht sofort. Aber wenn wir in seinem Willen bitten, dann geht die Post ab. Und zwar voll, weil wir dann voll in Synchronisation, das ist eine Gebetsautobahn, Halleluja. Letzter Vers, Vers 8. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Halleluja. Irgendwie mir scheint dieser letzte Vers wie so eine geschwungene Klammer, um die anderen Verse zu sein. Jesus bringt jetzt auf den Punkt, worum es eigentlich wirklich geht. Das heißt, die vorherigen Verse laufen auf diese eine Aussage jetzt hin. Darum geht's wirklich. Wenn wir Frucht bringen, wird dadurch Gott verherrlicht. Um genau zu sein, der Vater. Darum geht's letzten Endes in alledem. Ist dir das bewusst, dass du lebst, um ihn zu verherrlichen, um ihn Ehre zu machen? Ich habe das ja vorhin gesagt, Weinbau ist ein kunstvolles, wunderschönes Handwerk. All die Sorgfalt, all die Geduld, all die Hingabe, all die Mühe, all das Herzblut des Weingärtners fließt durch seine Pflege in den Weinstock rein und manifestiert sich dann letzten Endes durch das Leben im Weinstock, fließt zu den Reben und findet am Ende seinen Ausdruck in den Früchten. Ich weiß, es war jetzt ein langer Satz, ein bisschen simpler. Gott, der Vater, ist der größte Künstler und du bist sein Meisterstück. Wir hüpfen noch mal kurz in den Galaterbrief zum Schluss. Paulus zieht da selber so ein wunderschönes Fazit. Galater 2, 19 bis 20. Ich lese uns das mal vor. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. Das ist diesen Fluch, den er vorhin beschrieben hat. So bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Und jetzt kommt's. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Er ist mit Christus gekreuzigt worden. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Mir kam so dieser Gedanke in der Vorbereitung, der sich aufdrängt, was heißt es eigentlich wirklich, ein Christ zu sein? Was heißt es? Heißt es einfach, dass ich eines Tages in den Himmel darf? Hoffentlich. Also es ist gut, das ist richtig, das ist toll, wir freuen uns. Aber da ist noch mehr und das geht jetzt schon los. Das ist so eine Ehre. Es heißt, dass ich eine Rebe am Weinstock bin und dass das Leben dieses Weinstocks durch mich fließt. Das ist das Leben von Jesus. Und in der Frucht, die ich bringe, final das Wesen und das Herz des Weingärtners sichtbar wird. wir haben das gerade gehört, mein altes Leben, so wie ich es vorher gelebt habe, das wurde beendet. Und jetzt lebt der Sohn Gottes, Jesus Christus, sein Leben, sein Auferstehungsleben. Das lebt er in mir und er lebt es durch mich. Mehr und mehr. Und auch durch dich. Sein Leben wird zu meinem Leben mehr und mehr. Und was dann passiert ist, oder was dann passiert, Gott der Vater wird immer mehr verherrlicht in meinem Leben und in deinem Leben. Das heißt es, Christ zu sein. Und das heißt es, Frucht zu bringen. Nicht mit Anstrengung. Ich meine, mir ist klar, es gibt auch mal Phasen, wo es zusammenreißen bedeutet und dranbleiben, aber letzten Endes ist es vielmehr, es ist Hingabe, es ist Loslassen. Es ist, Gott, ich stelle mich dir, da ist was passiert und ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich gebe mich dir hin, ich gebe mich dieser Wahrheit hin. Ich sage jeden Morgen, Jesus, ich gebe mich dir heute hin. Ich gebe dir meine Seele, ich gebe dir meinen Körper, ich gebe mich dir komplett hin, damit du dein Auferstehungsleben durch mich lebst. Und damit die Herrlichkeit des Vaters an mir sichtbar wird. In meinem Dienst, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Ehe, in meiner Familie, in jedem Moment. Darum geht's. Ich lade euch ein, lasst uns aufstehen und beten. Vater, wir lieben dich und wir preisen dich. Vater, und du bist so unbeschreiblich gut. Und wir danken dir für das Kreuz. Wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast. Und wir danken dir, dass jeder Mensch einfach jetzt die Möglichkeit hat, Teil dieses Weinstocks zu sein, Teil dieses Weinstocks zu werden. Vater, und ich bete, dass du uns lehrst, immer mehr loszulassen. Immer mehr wirklich von deiner Versorgung zu leben. Vom Weinstock her zu leben. Immer mehr darin zu ruhen, wer du bist und wie du uns siehst. Herr, wenn du hier bist, lass uns noch in dieser Gebetshaltung bleiben. Oder von zu Hause zusiehst und du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen, dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, das zu tun. Ich glaube, es ist in dieser Predigt deutlich geworden. Gott liebt dich. Und Gott hat gute Pläne, hat gute Gedanken. Aber das Problem ist, was wir Menschen haben, dass uns Sünde von diesem Gott trennt. Aber Gott hat eine Lösung gebracht. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist für dich und für mich am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben gegeben. Er hat deine Schuld, deine Sünde getragen. Er ist gestorben und er ist nach 3 Tagen von den Toten auferstanden. Und er lebt und er lädt dich heute ein, dass du zu ihm kommst, dass du Teil dieses Weinstocks wirst. Und du kannst heute diesen Schritt gehen. Der erste Schritt ist, einfach ein Gebet zu sprechen und zu sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Jesus, ich nehme dich an. Und ich würde dieses Gebet jetzt vorsprechen und ich lade dich ein, wenn du heute diesen Schritt gehen willst, dass du dieses Gebet einfach nachsprichst. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du für mich am Kreuz gestorben, dass du all meine Schuld getragen hast. Und ich glaube, dass du auferstanden bist von den Toten. Ich will dir nachfolgen. Ich will mit dir leben. Ich lass heute los. Ich lass mein altes Leben hinter mir. Ich nehme deine Vergebung an. Mach mich zu einer Rebe am Weinstock. Amen. Wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal gesprochen hast, auch von zu Hause, dann komm auf uns zu. Wenn du hier im Gottesdienst bist, sprich mich mega gern nach dem Gottesdienst an. Sprich den Bernd gerne an. Wenn du von zu Hause zuschaltest, unten in der Videobeschreibung ist ein Kontaktformular. Nimm bitte Kontakt mit uns auf. Wir wollen dir gerne einfach bei deinen nächsten Schritten helfen. Genau. Ihr Lieben, lasst uns nochmal in die Anbetung gehen. Lasst uns den Herrn einfach nochmal.